So, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt nochmal der zweite Teil hier an dieser Stelle, über den wir uns heute in der Zentralübung unterhalten haben. Nämlich es ging um Exceptions und Code Conventions. Und das ist also was, was wir hier sozusagen jetzt auch noch im Recording nochmal besprechen wollen. Exceptions, was ist das? Wir hatten ja gesagt, wenn wir Java-Code schreiben, können zur Laufzeit Bedingungen eintreten, die wir ja als Fehler bezeichnen können. Also ein typischer solcher Fehler wäre die Division durch Null. Ja? Und das ist was, was man nicht immer natürlich zur Compile-Zeit abfangen kann, ja? Sondern es kann ja irgendwie sein, dass Sie eine Methode haben, wie zum Beispiel die Methode Wurzel, die eine Double Number als Parameter übernimmt und die entsprechende positive Wurzel aus dieser Zahl zurück. Was passiert jetzt, wenn Sie dieser Methode eine negative Zahl übergeben? Nun gut, Sie können sagen, na gut, da passiert nicht viel, ist mir egal, da gebe ich irgendeinen Schmarrn zurück. Ja, das ist natürlich ein gewisses Problem, denn derjenige, der Ihre Methode benutzt, wird davon ja möglicherweise nie irgendwas erfahren. Die Ergebnisse werden falsch sein und man wird nicht wissen, warum sozusagen. Das heißt also, irgendeinen Schmarrn zurückgeben ist keine gute Idee. Jetzt können Sie sagen, ich gebe eine negative Zahl zurück, immer die gleiche, wenn so ein Fehler auftritt, zum Beispiel minus 1. Das wäre ein Workaround, weil ja dann zumindest jeder überprüfen könnte, ob das Ergebnis, was Sie als Wurzelfunktion diesem jenem zurückgeben, positiv und damit mit großer Wahrscheinlichkeit richtig ist. Und dann, wenn es negativ ist, kann man dann reagieren und irgendwelchen Fehlerbehandlungscode anstoßen. Das ist jetzt aber eine Annahme, die Sie sozusagen mit allen Benutzern Ihrer Methode vereinbaren müssen. Ja? Eleganter ist es eigentlich zu sagen, ja, das müssen wir auf eine fundamentalere Weise lösen. Das heißt, wenn ein Ereignis auftritt, was den normalen Ablauf und man muss vielleicht sogar sagen, den normalen intendierten Ablauf stört, was also den Kontroll, den normalen Fluss des Programms beeinträchtigt, dann nennen wir das eine Ausnahme, eine Exception, im Prinzip ja so eine Art Fehler und die müssen wir systematisch behandeln. Das heißt also, der Ablauf ist so, dass wenn in einer Methode oder einem Konstruktor X ein Fehler während der Programmabarbeitung auftritt, dann wirft X eine Exception so wie ein Ball. Ja? Das heißt also, ich bin die Wurzelmethode, jemand ruft mich auf. Das heißt, ich bin die Methode X, ich soll was berechnen und ich stelle fest, oha, ich kann es gar nicht berechnen. Statt jetzt einen Schmarrn zurückzugeben, werde ich demjenigen, der mich aufgerufen hat, das mitteilen, indem ich ihm da sozusagen diese Exception hinwerfe wie so ein Ball. Und in der Exception, die, wie wir sehen werden, selbst wieder ein Objekt ist, sind auch entsprechende Informationen drin, warum es nicht geklappt hat zum Beispiel. Ja? Jetzt gibt es zwei Fälle, entweder X selbst sozusagen versucht, Ausnahme, den Fehler zu behandeln, oder irgendjemand, also in dem Fall die aufrufende Methode, oder jemand, der wiederum die aufrufende Methode aufgerufen hat, muss den Ball fangen und sich drum kümmern. Das heißt also, X selbst kann praktisch einen Ball fangen selbst und ihn eine Ausnahme behandeln oder den Ball weiterwerfen. Ja? Wenn ich jetzt also als die Wurzelmethode irgendwelche Berechnungen anstoße und mich dabei zum Beispiel wieder Methoden bediene aus irgendeiner Mathe-Klasse und dann kriege ich vielleicht von der Mathe-Klasse eine Exception zugeworfen, weil das, was ich als Unterauftrag da losgeworden bin, schon gar nicht ausführbar war, dann kann ich jetzt eben diese zwei Fälle haben. Entweder ich behandle diese aufgetretene Ausnahme selbst oder ich werfe den Ball sozusagen weiter. Das heißt also, wenn Methode 1 Methode 2 aufruft, die wiederum Methode 3 aufruft und im Ablauf von Methode 3 tritt ein solche Ausnahme, tritt eine solche Ausnahme, so ein Fehler auf, dann kann Methode 3, wenn Methode 3 diese Ausnahme nicht selber behandeln will, diese Exception an Methode 2 werfen. Und Methode 2 kann, wenn sie die Exception selber auch nicht behandeln will, die an Methode 1 zurückwerfen. Und nehmen wir mal einfach an, dass Methode 1 sie behandeln kann, dann wird sie es auch tun. Wenn niemand die Exceptions fängt, das heißt, die ganze Aufrufhierarchie endet ja irgendwann oder beginnt irgendwann, je nachdem, von welchem Ende Sie es betrachten wollen. Und wenn diese zuerst aufrufende Methode die Geschichte nicht fängt, dann werden wir sehen, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder es ist eine wirklich schwerwiegende Geschichte, dann stürzt das Programm ab oder terminiert. Und wenn es etwas Leichtgewichtigeres ist, dann passiert eigentlich nichts. Aber im Grunde genommen sollte man das eigentlich immer behandeln. Schauen wir uns den Fall 1 nochmal an, nämlich den Fall, dass X die Exception selbst behandelt. Und die Idee dabei ist, den möglicherweise gefährlichen Code, das heißt also den, der wiederum, von dem ich eine Exception zurückkriegen könnte, in einen sogenannten Try-Block einzuschließen. Also versuch mal irgendwas zu machen. Wenn das alles gut geht, ist alles prima, dann wird das Ganze einfach sich beenden hier. Ja. Wenn irgendwas da drin eine Exception wirft, dann kann ich diese Exception fangen und dann diese Exception auch behandeln geeignet. Ja. Nehmen wir hier jetzt mal folgendes Beispiel. Wir wollen etwas in ein File speichern. Wir werden noch sehen, dass es in der Java Class Library dafür eine Klasse gibt, FileWriter, die irgendwelche Dinge in Files schreiben kann. Ja? Das heißt, wir können uns hier so einen FileWriter erzeugen mit einem bestimmten Filenamen und da zum Beispiel ein A reinschreiben. Ja? Jetzt können, und das ist natürlich von dem, was Herr Schlichter Ihnen erklärt hat, auch klar, verschiedene Ausnahmen da auftreten. Zum Beispiel, Sie können nicht genügend Speicherplatz haben oder es geht irgendwas auf dem Systembus schief oder sonst irgendwas. Ja, also eine Ausgabe-Exception könnte sein oder irgendeine andere Exception. Und Sie können sich jetzt eben für jede Art von Exception, die hier auftreten kann, eine Fehlerbehandlung vorbehalten. Das heißt, Sie haben zu einem Try-Block möglicherweise viele verschiedene Catch-Blöcke, weil in diesem Try-Block ja viele verschiedene Dinge geschehen können, die verschiedene Arten von Exceptions auslösen. Und diese Catch-Blöcke haben immer die Exception als Objekt zum Parameter. Das heißt, eine Exception ist ein Objekt und die Klassen, die diese Exception-Objekte implementieren, bilden auch wieder eine Hierarchie. Und an der Spitze, zumindest der Checked Exceptions, steht die Klasse Exception, von der IO Exception zum Beispiel eine Unterklasse ist. Ja? Das heißt, man kann auch hier wieder allgemeiner sozusagen vorgehen und kann vielleicht nur diesen Catch Exception Block haben. Der fängt sozusagen alle Arten von Exceptions, weil ja eine IO Exception eine Exception ist. Ja? Oder man kann eben spezifischere Catch-Blöcke da auch haben. Es gibt noch den Finally-Block, der auf jeden Fall ausgeführt wird nach dem Try-Block, egal ob eine Exception auftrat. Das heißt, ich kann auf diese Weise sicherstellen, dass bestimmte Sachen auf jeden Fall geschehen, unabhängig davon, ob jetzt eine solche Ausnahmebehandlung notwendig war. Zum Beispiel kann ich das File, was ich hier geöffnet habe, auf jeden Fall auch schließen, egal ob eine Exception auftrat oder nicht. Das ist jetzt der Fall 1, also X behandelt die Exception, die in seinen in seinem Scope sozusagen entsteht selbst. Es kann aber auch sein, dass ich als Methode X gar nicht weiß, wie ich eine Exception von einem bestimmten Typ behandle. Und die kann ich dann zum Beispiel weiterwerfen. Das heißt, ich werfe sie an die Methode Y sozusagen weiter, die mich aufgerufen hat. Und wie man das macht, ist, man muss zweierlei Dinge tun. Erstmal muss man erklären, dass man vielleicht eine solche Exception werfen könnte als Methode, als zum Beispiel als Konstruktor oder als irgendwelche Methode. Das heißt, jeder, der hier zum Beispiel meine Methode Inflate Tires benutzt, weiß, oha, Inflate Tires könnte eine Tire Exploded Exception schmeißen und muss dann seinerseits die Ausführung von Inflate Tires, diesen Aufruf, in einen Try-Catch einschließen. Ja? Oder selber wiederum sagen, ich kann eine Tire Explosion Exception werfen. Ja, also das ist, sind so die zwei Möglichkeiten. Entweder selber behandeln, das heißt mit Try, Catch, Finally, oder mit Throws deklarieren, dass man jemand sein könnte, der so eine Exception wirft und sie dann gegebenenfalls auch werfen. Also hier ein Beispiel, wenn wir den initialen Gang des Fahrrads hier im Konstruktor setzen wollen und jemand gibt uns scherzhafterweise hier eine negative Zahl. Ja, ich meine, den minus fünften Gang können Sie in Fahrrad nicht einlegen. Wenn das der Fall ist, dann werfen Sie eine Invalid Gear Exception und diese Exception müssen Sie natürlich erstmal programmieren. Das ist eine Unterklasse von Exception und muss idealerweise Angaben enthalten, was da los war. Ja? Genau wie Sie natürlich hier diese spezielle fiktive Spaßklasse Tire Exploded Exception programmieren müssten. Ja? Und es gibt im Großen und Ganzen zwei Typen von Exceptions, die Checked Exceptions, das sind die Unterklassen von Java Lang Exception, also von dieser Exception-Klasse. Und das hier, haben wir gesagt, sind einfach Paket Identifier, das heißt, jede Klasse hat das war auch schon bei den Packages dran, einen qualifizierten Namen, der aus dem hierarchischen Packet-Namen und dem Klassennamen besteht. Das sind also sogenannte qualifizierte Namen von Klassen. Auf diese Weise können Sie eben auch mehrere verschiedene Klassen gleichen unmittelbaren Klassennamens, aber verschieden in verschiedenen Packages haben. Die haben dann auch verschiedene qualifizierte Namen. Diese Checked Exceptions müssen gefangen oder weitergeworfen werden, während die Unchecked Exceptions, das sind Unterklassen von Runtime Exception oder von Error, die können gefangen oder weitergeworfen werden. Da ist aber kein Try oder Catch oder Throws Clause nötig. Das heißt also, hier kann ich zum Beispiel eine Runtime Exception werfen, wenn ich eine Fakultätsmethode habe und ein negatives Argument kriege. Dafür bräuchte ich ja eigentlich eine Gamma-Funktion. Das heißt, wenn ich ein negatives Argument habe, kann ich einfach eine Runtime Exception werfen. Ja. Und muss das nicht hier mit einem Throws Clause deklarieren. So viel zum Thema Exceptions. Warum behandeln wir das? Antwort, weil wir werden selber also kaum in die Lage kommen, eigene Exception-Klassen zu definieren und programmieren zu müssen. Nur wenn Sie die Java Class Library benutzen wollen, und das sollten Sie wollen, um komplexe Probleme lösen zu können, dann werden natürlich sehr viele der dort vorhandenen Methoden, die Sie aufrufen könnten auf irgendwelchen Objekten, irgendwelcher Klassen, werden natürlich Exceptions werfen und die müssen Sie dann mit Try und Catch idealerweise auch behandeln können. Das kann eben so was Simples sein, hier wie einfach nur den sogenannten Stack Trace auszugeben. Ein Stack Trace ist einfach im Grunde genommen die Aufrufhierarchie, in der dieser Fehler entstanden ist. Also Methode A hat B aufgerufen und B hat C aufgerufen und C hat D aufgerufen. Da ist der Fehler entstanden. Wenn jetzt A die Exception fängt und den Stack Trace ausgeben lässt, da ist also die ganze Aufrufhierarchie beispielsweise drin und man weiß genau, in welcher Aufrufkette der Fehler entstanden ist. Das ist jetzt so eine ererbte Methode von der Oberklasse Exception. Die hat noch andere nicht-triviale Methoden. Das wäre jetzt so ein typisches Vorgehen, wenn man selber programmiert, dass man halt nur die generische Oberklasse Exception fängt, den Stack Trace sich ausgeben lässt und dann schaut, oha, was ist denn hier schiefgegangen? Dynamisch auf schiefgehende Sachen zu reagieren, also wenn Sie jetzt praktisch einen Code schreiben, den Sie verkaufen wollen, der für alle Situationen foulproof sein soll, dann müssen Sie natürlich selber ran und selber Exceptions definieren und so weiter. Für uns, wenn wir nur die Class Library benutzen wollen in unserem Code, müssen wir einfach nur wissen, wie wir mit Methoden umgehen, die selber deklarieren, dass sie irgendwas werfen. Dann müssen wir sie, um sie benutzen zu können, auch in einen Try-Catch-Block einkleiden. Ja? Code Conventions. Es ist ganz wichtig, dass Sie beim Programmieren einen gewissen Formatierungsstil einhalten, über den wir uns jetzt unterhalten wollen. Warum? Naja, Antwort ist erstens, dass Sie selbst den Code später wieder verstehen können und zweitens, dass andere Leute den Code wieder verstehen können. Überraschenderweise ist eigentlich ja, für die meisten Anwendungsfälle, die jetzt so für Sie vielleicht zunächst mal auftreten wollen, die auftreten würden, die erste Sache, die wichtigere. Das heißt, Sie selbst müssen das verstehen, was Sie programmiert haben, und zwar vielleicht ein paar Tage später. Und glauben Sie mir, das ist eben nicht so ganz trivial, wenn Sie diese Code Conventions nicht einhalten. Schauen wir uns mal dieses Stück Code an, was eine Matrix mit bestimmten Werten füllen soll. Wie man sieht, sieht man nichts. Ja? Es sind Vorschleifen drin, aber wie die jetzt strukturiert sind, es sind If-Bedingungen drin, es ist sehr mystisch. Ja? Warum ist es insbesondere mystisch? Weil wir keine Einrückungen gemacht haben. Das heißt, die Vorschleifen in der Zeile 2 und 3, die sind ja ineinander geschachtelt. Dementsprechend sollten wir das auch durch Einrückungen klar machen. Das heißt, so sieht ein Korrektor um jeweils 4 Spaces in der Einrückungstiefe eingerückter Code aus. Wodurch wird jetzt diese Einrückung getriggert? Naja, Schleifen triggern oder allgemein sozusagen Statements, die einen Block zum Gegenstand haben, die triggern eine Einrückung. Also zum Beispiel for, while oder if, das ist das Typischste. Der Code, der einfach nur abläuft, der würde auf derselben Einrückungstiefe natürlich weitergehen. Ja? Vorschleifen wissen wir oder while-Schleifen, da wird ja hier das, was in dem Block steht, wiederholt durchgenudelt. Und deswegen macht man hier eben Einrückungen. Man kann hier zum Beispiel den Block, der hier zu diesem ersten vorgehört, das ist also hier diese öffnende geschweifte Klammer und diese schließende Klammer, den kann man sofort mit der Einrückung sehen, weil die schließenden Klammern hier auf derselben Tiefenebene eingerückt sind, wie das vor, zu dem der jeweilige Block, steifen Block dazugehört. Das ist für das zweite hier genauso und für das if im Grunde auch. Ja, das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass Sie jetzt diese Klammer nicht hier öffnend unter das if packen, weil das eben Zeilen verschwendet und damit den Überblick nachher schwierig macht. Sie wollen ja so viel wie möglich und so wenig wie nötig praktisch eigentlich auf den Bildschirm draufkriegen, um einen guten Überblick zu haben. Das heißt also, Einrücken ist wichtig. Was auch wichtig ist, ist in der IDE, in der Integrated Development Environment, das Syntax-Highlighting einzuschalten. Das heißt, Namen anders darzustellen als jetzt solche Java-Schlüsselworte oder Aufrufe von Funktionen oder Kommentare. Das erleichtert den Überblick natürlich auch. Bezeichner, gleich ob sie für Klassen, Methoden oder Attribute Bezeichner sind, sollten kurz, einfach und für Dritte interpretierbar sein und den Sinn und Zweck andeuten. Das heißt, kurz ist jetzt schon so eine Geschichte, also sie sollten so kurz sein, dass sie immer noch den Sinn und Zweck vollständig beschreiben. Das heißt also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel das Beispiel Column Index nehmen, Sie haben also irgendwo einen Spaltenindex von irgendeiner Matrix. Diese Variable könnten Sie natürlich auch C nennen oder Col oder CI. Ja? Das ist sicher kürzer als C-O-L-U-M-N-I-N-D-X. Aber das hier ist halt das Minimale, was nötig ist, um an irgendeiner Stelle im Code den Sinn und Zweck dieser Variablen immer noch verstehen zu können. Das heißt, sie sollen so kurz sein wie möglich, aber so lang wie nötig. Ja, und auch so einfach wie möglich, aber so sinn- und zweckbeschreibend wie nötig. Und für Dritte interpretierbar, das heißt, programmieren Sie auch Ihren eigenen Code immer so, dass ein Dritter, das heißt nicht Sie, die Sache auch verstehen könnte. Und das ist ganz wichtig, weil wenn er für Dritte verständlich ist, ist er auch für Sie in 3 Wochen noch verständlich. Ganz wesentlich ist, dass wir Bezeichner für Klassen, Methoden, Variablen, Konstanten und so weiter immer auf Englisch machen. Bitte nicht auf Deutsch. Warum? Weil wir beim Codieren, beim Programmieren immer international denken. Jeglicher Code, den Sie produzieren, soll für jeden auf der Welt auch benutzbar sein. Das heißt, Kommentare, die bitte auch reichlich benutzt werden sollten, das kommt auf der nächsten Folie, sollten auch immer nur auf Englisch sein und benutzen Sie selbstverständlich keine anderen Zeichen als Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und zwar ganz normale, ohne Akzent und sonst noch was und die Zahlen von 0 bis 9. Dabei werden Methoden und Variablen kleingeschrieben und mit inneren Worten mit Großbuchstaben, also klein R, Row, Groß I, Index. Ja, Row Index. Boolean-Variablen idealerweise mit is, ja, das ist auch noch eine Sache, das macht den Code einfach lesbar. Konstanten, also Static Finals, mit in Großbuchstaben, wo die inneren Worte durch Underscores abgetrennt werden. Und Klassen und Interfaces im Prinzip wie Methoden und Variablen mit dem Unterschied, dass der erste Buchstabe groß sein soll. Kommentare gibt es in Java in 2 Varianten. Einmal mit dem Double Slash, das ist hier alles, was in pink ist. Das soll für kurze Kommentare im Code reserviert sein. Und dann gibt es noch diese mit den 2 Sternen, 1 Stern, also 2 Sterne Slash angefangenen, 1 Stern fortgeführten und 1 Stern Slash beendeten. Das sind längere Kommentare, wie dieser hier, der vor einer Methode steht und erklärt, was diese Methode macht. Im Idealfall sind alle diese Kommentare, die vor einer Methode stehen und erklären, was sie macht, so in einem Format, das man Java Doc nennt. Das heißt, wo die Parameter hier so ein Add davor haben und wo man auch einen Return hat und so weiter. Wenn man das macht, kann man sich automatisch eine HTML-Seite erzeugen lassen, die die ganze Klasse beschreibt. Das werden wir nachher in der Klassenbibliothek noch sehen. Es ist also ganz wichtig, Kommentare häufig zu verwenden, um den Code wirklich verstehbar zu machen. Das kann ich nicht genug betonen. Die Class Library schauen wir uns dann das nächste Mal an.